Und sind Sie heuer auch mal wieder mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet? Mehr Bewegung machen zum Beispiel, abnehmen oder sich gesünder ernähren? Gratuliere, dann zählen Sie nämlich zur Mehrheit der Bevölkerung, wie eine Umfrage Ende 2022 ergeben hat. Dass so viele Menschen abnehmen bzw. generell weniger essen wollen, liegt aber nicht nur daran, dass es schlichtweg gesund ist, sondern wohl auch an der Tatsache, dass wir alle immer dicker werden.
Also die Datenlage spricht eindeutig dafür. Wenn man es in den USA anschaut und die USA ist uns da wahrscheinlich einige Jahre voraus, ist es so, dass wir dicker werden.
Und dafür gibt es in der Medizin auch einen Namen, Adipositas bzw. Fettleibigkeit. Manche sprechen dabei von einer regelrechten Epidemie. Grund genug, uns zu Beginn der dritten Podcast-Staffel diesem Thema zu widmen. Heute erstmal aus wissenschaftlicher Sicht.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der dritten Verstehe-Staffel. Wir starten nicht nur, aber auch, weil es einfach gut zum neuen Jahr und den Vorsätzen, die man sich so macht, passt, mit einem Special zum Thema Adipositas oder Fettleibigkeit, wie die chronische Krankheit im Volksmund auch genannt wird. Heute schauen wir uns mal die Fakten dazu an und klären, warum, wieso und überhaupt. In der nächsten Folge spreche ich dann mit einer Betroffenen, die sich seit vielen Jahren dafür einsetzt, dass Menschen, die mehrgewichtig sind, nicht diskriminiert werden. Und im dritten Teil, ja, das kommt vielleicht überraschend, wird mir eine Biophysikerin erklären, inwiefern der Winterschlaf der Tiere und die Mechanismen, die da zum Tragen kommen, in Zukunft vielleicht bei der Behandlung von Adipositas helfen könnten. Mein Name ist Marie Lang, ich bin Journalistin, Moderatorin und Host dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind und dass ich jetzt meinen Gast vorstellen darf. Dr. Thomas Scherer, er ist Facharzt für Innere Medizin und Forschungsgruppenleiter an der Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel der Medizinischen Universität Wien. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, auch von meiner Seite.
Adipositas, Fettleibigkeit oder Mehrgewichtigkeit wird mittlerweile immer öfter als Epidemie des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Die Zahl der Adipösen hat sich weltweit zwischen 1975 und heute mehr als verdreifacht. Jeder zweite Österreicher und jede zweite Österreicherin über 15 Jahren ist übergewichtig. Der höchste Anteil liegt im Alter zwischen 65 und 74 Jahren und die Coronavirus-Lockdowns, die haben die Situation eigentlich noch mehr verschärft. Woran liegt denn das bitte? Warum werden wir immer dicker?
Das ist eine gute Frage und wahrscheinlich sind viele Faktoren dafür verantwortlich. Zum einen natürlich genetische Faktoren, die einen gewissen, wir nennen das Setpoint einstellen, also ein Gewichtssetpoint, der in gewisser Weise genetisch determiniert ist. Und dann gibt es natürlich andere Faktoren wie unsere Ernährung, unser immer sesshafter werdender Lebensstil, also die Ernährung in dem Sinne, dass die Lebensmittel immer energiedichter werden, der Lebensstil immer sesshafter, wir gehen überall mit dem Auto hin, die Öffis sind natürlich da, werden immer besser erschlossen und sogar der letzte Meter wird dann noch mit dem E-Scooter zurückgelegt. Also diese Faktoren spielen da eine Rolle. Dann natürlich auch sozioökonomische Faktoren und auch psychosoziale Faktoren. Also sozioökonomisch, dass Menschen aus unteren Einkommensschichten eher von Adipositas betroffen sind und auch Patienten oder Patientinnen mit psychischen Erkrankungen auch ein höheres Risiko haben, an Adipositas zu erkranken.
Und womit hat das zu tun? Also wenn man jetzt weniger Geld zur Verfügung hat und psychische Probleme hat, warum erkrankt man dann eher an Adipositas?
Also Gesundheit ist generell ein Faktor, der sozioökonomisch bedingt ist. Und auch die energiedichten Lebensmittel sind auch tendenziell billiger. Also Fertigprodukte sind einfach billiger als jetzt beim Biomarkt einzukaufen. Ja. Das ist der eine Faktor. Und bei psychischen Erkrankungen ist es auch oft so, dass Essen auch als Stress Reliever sozusagen eingesetzt wird.
Also ich höre daraus, dass es eben gar nicht so einfach zu sagen, warum Menschen immer mehr Gewicht zulegen. Das heißt, Faktoren sind einfach vielschichtig. Fangen wir vielleicht ganz zu Beginn an. Also man kann mit dem freien Auge sehen, dass Menschen dicker werden, ja. Aber ab wann gilt denn jemand als adipös und wie wird das definiert aus medizinischer Sicht?
Also Adipose, das ist definiert ab einem Body Mass Index von 30. Der Body Mass Index errechnet sich aus dem Verhältnis vom Körpergewicht zur Größe in Meter zum Quadrat. Ist ein bisschen kompliziert auszurechnen, aber im Internet gibt es ganz viele Kalkulatoren. Kann man sich das ausrechnen, weil im Kopf ist es unmöglich. Und ab 30 gilt man dann als adipös. Dann gibt es noch Abstufungen, aber die sind im Endeffekt nicht relevant. Aber im Endeffekt ist das Ganze sowieso fließend. Ja. Es sind halt Grenzen, die wir halt in der Medizin halt so gesetzt haben. Aber im Endeffekt gilt man ab einem BMI von 25 eigentlich als übergewichtig und dann ab 30 als adipös.
Seit dem Jahr 2000 wird Adipositas von der Weltgesundheitsorganisation ja als eigenständige Krankheit definiert. Man spricht ja auch davon, dass Menschen an Adipositas erkranken, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Aber wie darf man das denn verstehen? Weil mir leuchtet ein, dass man an einem Virus erkrankt oder dass man an Krebs zum Beispiel erkrankt. Woran erkrankt man denn genau, wenn man an Adipositas erkrankt?
Also Adipositas ist natürlich ein so eine Art Kristallisationspunkt, ein Beginn von vielen Problemen, die dann damit vergesellschaftet sind. Also Adipositas ist halt einfach ein Risikofaktor für ganz, ganz viele Gesellschaftserkrankungen wie Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen, Gelenksprobleme durch die Gewichtsbelastung der Knie beispielsweise, Schlafapnoe-Syndrom, das dann wiederum mit Hypertonie assoziiert ist, also mit Bluthochdruck. Also das sind einfach ganz viele Dinge, die da dran hängen, und wenn man das Problem Adipositas möglichst früh angeht, dann kann man auch diese Probleme dann, die später dann in der Regel auftreten, weil ein 15-jähriger Adipöser hat jetzt noch keine Gelenksprobleme, aber mit 45, 50 dann eben schon. Ja. Und wenn er halt nicht, er oder sie nicht adipös gewesen wären über diesen Zeitraum, dann hätte er das Problem halt mit den Gelenken dann nicht. Ja. Also so in die Richtung muss man denken, also das präventiv früh anzugehen und erkranken in dem Sinne. Ich meine, Adipositas ist eine Erkrankung, die sehr stark auch genetisch mitbedingt wird. Ja. Also manche müssen sich halt stärker anstrengen und manche weniger stark, ja, weil die einfach einen anderen Stoffwechsel haben.
Inwiefern hat es denn eben eine ungesunde bzw. falsche Ernährung damit zu tun, dass man an Gewicht zulegt bzw. dann auch adipös wird?
Also die Ernährung ist sicher der Hauptfaktor. Adipositas entsteht, wenn die Energiezufuhr in welcher Form auch immer, ja, größer ist als die Energie, die ich verbrauche. Dann nehme ich einfach unweigerlich an Gewicht zu. Letztendlich, ob diese Energie jetzt in Zucker, in Fett oder Proteinform zugeführt wird, ist eigentlich nicht wirklich relevant. Ich meine, es gibt da schon Studien in diese Richtung, ketogene Diäten oder also Atkins-Diät, die dann jetzt den Körper dazu anregen sollen, mehr Fett zu verbrennen etc. Aber letztendlich geht es darum, Energy in weniger als Energy out. Und dann nimmt man Gewicht ab.
Ist es denn tatsächlich so einfach? Weil man könnte ja dann auch im Umkehrschluss sagen, ja gut, adipöse Menschen sind einfach selber schuld, weil sie so im Übermaß essen.
Naja, also das mit dem selber schuld ist nicht so einfach. Jeder hat einen anderen, wie ich schon erwähnt habe, mit diesem Setpoint, jeder hat ein anderes Hungerempfinden, ein Sättigungsgefühl. Beim einen setzt es früher ein, beim anderen später. Und das wird eigentlich hauptsächlich wahrscheinlich vom Gehirn geregelt und ist auch von eben genetischen Faktoren abhängig. Also somit kann man jetzt nicht sagen, der ist selber schuld. Im Endeffekt ist es schon auch eine Komponente davon genetisch determiniert, aber man hat schon selber einen Spielraum, den man natürlich benutzen kann. Und beim einen geht es halt leichter, beim anderen schwerer. Das ist halt leider so. Aber im Endeffekt kann man es schon runterbrechen auf das, dass wenn die Energiezufuhr geringer ist als die Energie, die ich verbrauche, dann werde ich über kurz oder lang immer abnehmen. Das ist so, ja.
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz zurückgehen aus medizinischer Sicht. Sie haben gesagt, wenn jemand Adipositas hat, also zu viel Gewicht, einen BMI von über 30, ist er anfälliger, manche Krankheiten zu bekommen. Warum? Wie lässt sich das denn erklären? Also inwiefern spielt denn ein zu viel an Gewicht mit bestimmten Krankheiten zusammen?
Also bei den Gelenksproblemen ist es einfach eine Gewichtsfrage und eine mechanische Komponente bei Diabetes und Insulinresistenz ist einfach, also Insulinresistenz eigentlich der treibende Faktor. Je adipöser ein Mensch ist, desto eher muss er Fett in, wir nennen das Ektopenorgan, also nicht dort, wo es eigentlich hingehört, speichern. Also das Fett ist irgendwann einmal überlastet mit der Fettspeicherung und das Fett leckt dann sozusagen in andere Organe hinein, wie das die Bauchspeicheldrüse oder die Leber und führt dann zu einer Fettleber und zu einer Insulinresistenz, die dann im Endeffekt, wenn auch wieder bestimmte genetische Risikofaktoren bestehen, dann zu einem Typ-2-Diabetes dann werden können. Und dann ist auch ein Teil der Adipose, dass der dann zu einem erhöhten Sympathikotonus, also das autonome Nervensystem, wird mehr in diese Stresshormone werden ausgeschüttet. Dadurch kommt es auch zu einer Erhöhung des Blutdruckes. Also Adipose ist auch sehr stark mit Bluthochdruck assoziiert. Und auch durch die Verfettung hier im Hals-Nasen-Ohren-Bereich kommt es dann halt auch zu dieser Schlafapnoe. Da bin ich jetzt nicht der Experte in dem Bereich, aber auch das Fett im Bauch zum Beispiel sehen wir eigentlich in der Adipositas-Forschung auch als ektopes Fett sozusagen.
Was heißt das genau?
Also das gute Fett ist eigentlich im subkutanes Fett. Die Frauen haben das um die Hüften herum, das ist eigentlich Fett, das metabolisch inert ist, ja. Also das ist eigentlich protektiv, dort soll das, die Energie gespeichert werden. Wenn man jetzt eher dazu neigt, Fett im Bauch abzulagern, also wir nennen es viszerales Fett, also Bauchfett. Dieses Fett produziert Entzündungsfaktoren, die dann über den Blutkreislauf in die Leber gespült werden und dort dann auch zu Insulinresistenz und diabetogen wirkt. Deswegen kommt es auch sehr, sehr stark darauf an. Also der BMI ist nicht unbedingt immer der beste Faktor. Wenn jetzt jemand sehr schlanke Beine und sehr schlanke Arme hat, aber einen Kugelbauch, wie es bei manchen Ethnien auch vorkommt, dann haben die ein speziell hohes Risiko, einen Diabetes zu entwickeln.
Aber ist jetzt automatisch die Schlussfolgerung, wenn jemand Adipositas hat, dass er dann auch kränker ist in weiterer Folge?
Ich denke ja. Ich meine, es gibt diesen Mythos des Healthy Obese Patients sozusagen, aber im Endeffekt, wenn man sich da große Datenbanken anschaut, dann ist es schon so, dass Menschen mit Übergewicht einen Nachteil haben, was jetzt generell Krankheit und Mortalität auch angeht. Ja.
Sprechen wir vielleicht auch noch kurz über die Situation bei Kindern und Jugendlichen. Adipositas ist nämlich eine Erkrankung, die bei den ganz Jungen stetig zunimmt und die Corona-Pandemie hat das nochmal befeuert. Man spricht von einer stillen Pandemie, was das betrifft. Warum ist es denn so schwerwiegend, wenn man eben schon in jungen Jahren fettleibig ist?
Ja, weil es dann einfach schwieriger ist, das dann wieder loszuwerden. Und ich meine, die Pubertät ist schon generell eine schwierige Zeit, wo einem viele Dinge durch den Kopf gehen und dann ist es dann noch umso schwerer, dann Gewicht abzunehmen. Und wenn sich diese, also in der Kindheit ist schon eine Adipositas entwickelt, ist es schwerwiegender, weil eben alle Krankheiten dann schwieriger auch in der Kindheit beziehungsweise Pubertät zu behandeln sind und dann in weiterer Folge sich dieser Setpoint dann noch viel stärker verfestigt. Und natürlich auch kommt es auf die Zeit drauf an, die man mit Adipositas lebt. Ja. Also je länger das ist, umso höher ist auch das als Risikofaktor einzuschätzen. Ja.
Das klingt ja alles sehr bedrohlich, wenn man so möchte, eine stille Pandemie, wenn man an Kinder und Jugendliche denkt. Was ist denn jetzt aus medizinischer Sicht da anzuraten? Also wie kann man dem denn entgegenwirken?
Also speziell im Kinder- und Jugendlichenbereich glaube ich, dass es wichtig wäre, auch an Schulen, Kindergärten speziell auf die Ernährung zu achten, dort auch bewusst gesunde Optionen anzubieten, auch die Kinder in der Ernährung zu schulen. Was ist eine gute Ernährung? Oft kriegen die das von zu Hause gar nicht so mit, wie man sich richtig ernährt. Ja? Und also Optionen einfach aufzeigt, Gemüse vermehrt anbietet etc. Einfach auch schon ganz früh hier auch edukativ aktiv wird. Ja.
Wir haben jetzt schon einiges gesprochen, wie es überhaupt dazu kommt, dass man bei Adipositas von einer Epidemie spricht, also dass einfach immer mehr Menschen übergewichtig werden. Wir haben uns angeschaut, wie die Situation bei Kindern und Jugendlichen ist und was man dagegen tun könnte, jetzt vor allem Stichwort Bildung. Wir wollen ein bisschen auch noch sprechen, über welche Therapieformen es gibt, wenn jemand eben schon adipös ist und wo die Wissenschaft auch derzeit steht. Aber davor würde ich gerne noch eine kleine Pause machen.
Die Kaffeepause.
Ja.
Ich habe auch Zuckerkalisien mitgebracht.
Brauche nicht.
Brauche man nicht. Okay. Wir haben gerade über Zucker gesprochen, wie schlecht das ist. Wir sitzen heute im Austria Center Vienna ja in den L-Sälen. Das sind neu gebaute Veranstaltungssäle hier, weil natürlich das Austria Center Vienna ist ja Österreichs größtes Kongresszentrum. Ich glaube, Sie waren auch schon des Öfteren hier. Man hat immer das Gefühl, es schaut immer ein bisschen anders aus, ja. Weil je nach Kongress eben die Veranstaltungsräume anders bespielt werden. Hier ist es total hell. Es sind ganz viele helle weiße Stühle aufgestellt. Und wir machen hier jetzt unsere Kaffeepause, beziehungsweise Teepause in dem Fall. Mhm. Jetzt sind Sie ja Mediziner, der in seiner Arbeit sehr viel mit Essen zu tun hat. Da ist es ein bisschen naheliegend zu fragen, was ist Ihr Lieblingsessen?
Ich sage jetzt mal, nicht gerade passend zu unserem Podcast-Thema, würde ich sagen Pizza.
Mhm. Haben Sie Kinder?
Ja, zwei.
Ich denke mir, gerade bei Kindern ist es ja dann wahrscheinlich noch einmal herausfordernder, wenn man nämlich weiß, was Lebensmittel im Körper anrichten können. Wie gehen Sie denn da bei Ihren Kindern um?
Ja, mein Jüngster, der isst einfach alles sehr, sehr gerne. Alles, was man ihm anbietet. Gemüse, aber auch Süßes. Mein Älterer ist mittlerweile etwas selektiv geworden beim Essen, muss ich sagen. Aber ich glaube, das sind halt auch Phasen, die bei Kindern nicht selten auftreten. Also ich gehe da nicht sehr streng damit um. Ja. Ich meine, natürlich lassen wir die Kinder jetzt nicht nur Süßigkeiten essen, aber ich versuche da jetzt auch nichts, das irgendwie in ein etwas Besonderes hoch zu stilisieren, weil das dann auch irgendwie so eine mystische Wirkung dann für Kinder bekommt.
Was würden Sie denn sagen, lieben Sie in Ihrem Beruf am meisten?
Die Abwechslung, glaube ich, weil...
beschreiben Sie mal ein bisschen zu Ihrem Arbeitsalltag. Ja, meine, jetzt sitzen wir hier im Podcast und führen ein Interviews gerade auch dazu.
Genau, also man kann Interviews führen, man kann auf Kongresse gehen, kann sich auf verschiedenste Forschungsthemen einlassen, kann hier in der Gestaltung der Forschung sehr kreativ sein. Als Mediziner hat man ja die Möglichkeit, sowohl tierexperimentell als auch am Menschen direkt zu arbeiten. Man hat mit sehr vielen jungen, motivierten Studenten zu tun, die man auch in einer Frühphase ihrer Karriere was mitgeben kann, Stichwort Mentoring, und das ist auch was, was einem sehr viel gibt. Und dann natürlich auch der Faktor, dass man in der Ambulanz sitzt und tagtäglich auch mit Menschen zu tun hat, die verschiedenste Erkrankungen, Probleme haben, von denen man dann auch direkt Informationen kriegt, was wichtig ist und wo wir uns wissenschaftlich vielleicht auch mehr drauf konzentrieren sollten etc. Also wenn man all diese Dinge so tagtäglich mitkriegt, dann hat man auch einen breiteren, größeren Blick auf Erkrankungen bzw. Klinische Probleme. Ja.
Und dass Sie Mediziner werden wollen, wussten Sie wann?
Das hat sich eigentlich in meinem Zivildienst entwickelt. Wenn man so gerade frisch aus der Schule kommt, mit 18, habe ich das Gefühl damals gehabt, ich weiß nicht, was ich genau machen will. Ich hatte schon ein paar so Ideen gehabt, aber im Endeffekt war dieses Jahr Zivildienst eigentlich sehr, sehr gewinnbringend. Habe damals als Rettungssanitäter gearbeitet und das hat mich eigentlich dann dazu bewogen, Medizin zu studieren.
Kommen wir zurück aus unserer Kaffee, nein, in dem Fall Teepause. Den letzten Schluck vielleicht noch nehmen. Mhm. Worüber wir noch gar nicht wirklich gesprochen haben, ab wann sollte man denn zum Arzt oder zur Ärztin gehen, wenn man adipös ist, also einen BMI von über 30 hat, und was kann man dann überhaupt tun?
Man sollte, wenn es schon mehrere diätologische Ansätze gab und man einfach da nicht weiterkommt, zum Arzt gehen, wenn sich irgendwelche Besonderheiten ergeben, dass der Blutdruck sehr hoch ist, also andere internistische Probleme mit auftreten, natürlich Blutzucker Entgleisungen, die vielleicht der Hausarzt bei einer gesunden Untersuchung gefunden hat oder so, dann sollte man einen Arzt aufsuchen. Und der kann natürlich das ein oder andere tun, um jetzt Möglichkeiten aufzeigen, wie man jetzt mit Diäten was tun kann. Aber auch medikamentös kann man eingreifen, wobei da das Problem ist, dass das momentan, wenn jetzt noch keine Begleiterkrankungen wie Diabetes dabei sind, dass diese Therapien nicht von der Krankenkasse erstattet werden.
Das heißt, wenn ich jetzt eben noch keine Folgeerkrankung habe, sondern einfach nur einen BMI von über 30, also sprich dicker bin als die Norm, und ich sage, ich fühle mich nicht so wohl und ich möchte Gewicht abnehmen, es klappt aber irgendwie nicht mit Diäten, ich würde gerne Medikamente als Unterstützung nehmen, dann muss man das selbst bezahlen.
Ja, im Endeffekt sind diese Medikamente in der Zeit in Österreich nur für Diabetiker erhältlich und auch nur in der Diabetiker-Dosierung. Ja. Also es gibt ja für Adipöse mittlerweile eigene Studien mit höherer Dosierung dieser Medikamente bei Patienten, eben, die unter Anführungszeichen jetzt nur an Adipositas litten und nicht an Adipositas plus Diabetes.
Mhm. Ich habe gelesen, dass ab einem gewissen BMI es die Patientinnen kaum mehr schaffen, von alleine abzunehmen. Woran liegt denn das?
Naja, das kommt dann halt auch dazu, dass dann Bewegung und Sport dann quasi fast verunmöglicht wird. Ab einem gewissen BMI ist es halt schwierig, dann zu sagen, ja, gehen Sie mal fünfmal die Woche 30 Minuten joggen oder so. Ja, das ist dann alles, und auch die Gelenksprobleme kommen dann mit dazu. Also das ist halt einfach ein Faktor. Und der andere ist wahrscheinlich, dass man sich dann so einer Situation schon halt ergeben hat, ja, in gewisser Weise. Aber hier kann man durchaus mit medikamentösen Ansätzen, und wenn das halt ganz schwer ausgeprägt ist, kann man eine bariatrische Operation überlegen. Das muss man halt dann mit den jeweiligen Ärzten, also wir machen das interdisziplinär mit Chirurgen, Internisten, Diätologinnen und auch Psychologen.
Vielleicht zum Schluss noch ganz kurz, wo steht denn die Wissenschaft gerade in Bezug auf Adipositas? Woran wird denn im Moment konkret geforscht und vielleicht wo kann die Reise hingehen?
Von der medikamentösen Therapie-Seite her wird sehr stark in diese Richtung dieser Darmhormone geforscht. Es waren jetzt die meisten Medikamente, die am Markt sind bestehend aus diesem einen Peptid, diesem GLP-1. Es gibt mittlerweile ein Präparat, das schon in den USA und ich glaube in Saudi-Arabien, wo eben die größten Gewichtsprobleme erhältlich sind, das heißt Tirzepatid, das eine Kombination aus GLP-1 und GIP ist. Das ist auch ein Darmhormon, also wird hier die kombinierte Wirkung von zwei Darmhormonen verwendet. Das hat dann noch eine stärkere Wirkung auf die Appetitzügelung. Und dann gibt es noch mehrere Medikamente, die in der Pipeline sind, die nennt man dann Triple Agonists, also die haben dann schon eine Dreifachwirkung. Das wird dann kombiniert, eben dieses GLP-1, GIP und noch Glucagon dazu. Also das sind nochmal, also drei Peptidwirkungen in einem Peptid dann vereint. Und die Forschung geht auch stark in die Richtung, dass man diese Medikamente dann nur einmal wöchentlich gibt. Also dass das eigentlich so Langformen sind, die man halt möglichst wenig oft initiieren muss.
Verstehe. In Zukunft wird es da also noch vielfach geforscht in diese Richtung, wie man Medikamente noch verbessern oder verändern kann, damit adipöse Menschen da besser profitieren können.
Ja, es geht sicher in Richtung Kombinationstherapien und dass man dann auch vielleicht initial ein stärkeres Medikament nimmt und das dann, wenn es zu einer Gewichtsabnahme gekommen ist, dann vielleicht ein weniger potentes dann braucht, um so eine Art Stabilisierung dann zu gewährleisten. Es ist halt leider so, dass, und das ist, glaube ich, auch noch wichtig zu sagen, dass Adipose eine chronische Erkrankung ist, dass auch wenn diese Medikamente dann wieder abgesetzt werden, teilweise weil sie halt dann teuer sind und man sich selber finanzieren muss, dass es dann halt auch zu einer Gewichtszunahme wieder kommt. Ja. Nicht jetzt unbedingt in der Form, dass es jetzt wieder genau beim Ausgangsgewicht ist, aber mit einer gewissen Gewichtszunahme muss man dann schon auch rechnen. Und deswegen ist es auch wichtig, diese Medikamente immer in Kombination mit einer Lebensstilmodifikation zu sehen, die helfen eigentlich dazu, den Lebensstil nochmal besser und effizienter zu verändern. Und dann halt, wenn das Medikament dann ausgeschlichen wird, aus finanziellen Gründen auch meistens, ja, dass man dann halt doch irgendwie eine Stabilisierung schafft. Ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
In der nächsten Podcast-Folge spreche ich, wie gesagt, mit einer Betroffenen, die seit ihrer Kindheit adipös ist, die gelernt hat, ihren Körper so anzunehmen, wie er ist und sich lautstark gegen Gewichtsdiskriminierung einsetzt. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis demnächst also. Auf Wiederhören.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.